Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker, Moderator und am allerwichtigsten Hamburger.
Ja. Schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin und wenn ich von St. Pauli nach Altona fahre mit meinem Fahrrad, dann nehme ich mir Proviant mit, weil das so weit ist.
Wirklich?
Ja klar, ist Dänemark.
Ja, hast du recht. Das ist auch so ein Klassiker in Hamburg, ne? Dass man eigentlich aus seinem eigenen Kiez nur sehr, sehr ungern rausgeht. Und das ist auch schon eine Frechheit, wenn Freunde einen einladen und die nicht in den eigenen Kiez kommen Total. Wollen, dann trifft man sich irgendwo auf der Mitte. Das kenne ich auch sehr
genau,
gut.
Genau, das finde ich auch. Und wenn ich zum Beispiel, neulich habe ich eine Freundin in Eimsbüttel besucht, da war ich echt richtig, fand ich mich richtig krass. Wobei, die kommen immer zu uns. Mhm. So, weil man denkt ja auch, wenn man auf St. Pauli wohnt, alle wollen immer nach St.
Klar.
Pauli. Stimmt aber gar nicht.
Nee.
Eimsbüttel ist nämlich auch ganz schön. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nach Altona fahre, nehme ich mir Proviant mit, weil ich das Gefühl habe, ich verlasse meine Komfortzone.
Das glaube ich. Ja. Herzlich willkommen nochmal zu diesem Podcast.
Genau.
Keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht eine Stunde lang über Lokalpatriotismus.
Doch, es ist ein Lokalpodcast.
Des eigenen Bezirks. Nee, wir haben heute ein richtig gutes Thema mitgebracht, denn wir treffen uns ja hier alle zwei Wochen, um über unsere Kulturfelder zu sprechen. Also über die Musik, über die Literatur und was uns eigentlich verbindet und was uns auch trennt.
Genau, auf den Kochfeldern,
ja,
Ole.
Richtig.
Wie wir es nennen hier.
Ja.
Wir sagen nämlich Kochfelder.
Auf den heißen Platten.
Ja, auf den heißen Platten des Kulturbetriebs. Genau, wir haben ja das letzte Mal hatten wir das Thema Entscheidung und es war ein totaler Gacker-Podcast.
Ja.
Was happy lecht, ne?
Das ist so.
So, aber deshalb ist es heute ein ernstes Thema. Folge 8 heißt, sind wir eigentlich zu irgendwas Nütze?
Ja.
Wir reden über unser Kulturverständnis. Wozu sind wir eigentlich da?
Ja, das finde ich ganz spannend, dass du jetzt das ankündigst als etwas sehr Ernstes. Denn ich bin nach Hause gegangen und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe ziemlich schnell festgestellt, dass ich das nicht so ernst interpretieren werde. Aber umso schöner und spannender finde ich, was du darüber zu sagen hast.
Naja, ich werde das total ernsthaft.
Ja.
Und ich werde natürlich versuchen, die gesellschaftliche Relevanz der Kunst die ganze Zeit
rauszustreichen.
Genau, an die Wand zu malen hier. Vor dem inneren Auge unserer Hörerin und Hörer. Und ja, sag doch mal, wieso glaubst du, dass das gar nicht so ernsthaft ist?
Ich habe vor allem darüber nachgedacht, was Kultur für mich bedeutet und was mich persönlich zur Kultur gebracht hat. Und da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich was sehr Egoistisches war. Ich habe nämlich angefangen mit Musik machen und vor allem mit dem Texte schreiben und Songs schreiben, weil ich das selbst als Gedächtnisstütze haben wollte. Mir ist nämlich schon relativ früh klar geworden, dass mein Gedächtnis wahnsinnig schlecht ist. Also als ich so mit 16, 17 auf irgendwelchen Hauspartys war und da irgendwelche Geschichten ausgegraben wurden, dann ist mir aufgefallen, dass ich mir sehr viel nicht merken kann. Und ich stand oft so neben den Gruppen, die dann irgendwelche heißen Stories wieder aufgewärmt haben oder kalte Stories wieder aufgewärmt haben. Und ich habe dann immer so mitgelacht, obwohl ich mich nicht erinnern konnte. Also mein Gedächtnis ist wirklich schlecht. Ich habe gemerkt, ich habe so irgendwelche Anker in meinem Kopf von irgendwelchen wichtigen Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Die kann ich mir merken. Und ganz viele andere Sachen kann ich mir nicht merken. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen. Und dann habe ich angefangen, die mal aufzuschreiben. So, ich habe angefangen mit 16, 17 so ein kleines Tagebuch zu schreiben. Habe aber schnell gemerkt, dass das gar nicht mein Ding ist. So dieses sich jeden Abend hinsetzen und
ja,
die furchtbar. Gedanken, das ist auch einfach wahnsinnig anstrengend gewesen.
Man denkt immer, man müsste das, ne?
Genau.
Um als junger Mensch all das, was man so wahnsinnig viel schon erlebt
hat. Ja, genau. Also, und das, um sich zu reflektieren und so.
Das ist Bullshit.
Ich bin da auch mit so einem ganz großen Ding rangegangen und bin wahnsinnig schnell gescheitert. Und dann dachte ich, ich versuche einfach Songs zu schreiben. Und zwar versuche ich so meine Gefühle, wie es mir gerade geht, aufzuschreiben, in einem Song zu packen und mich daran dann erinnern zu können. So, weil ich war schon immer gut darin, mir Songtexte merken zu können. Und so bin ich auch eigentlich zum Schreiben gekommen. Ja, das waren dann so meine ersten Songs, die ich geschrieben habe. Und das ist immer noch für mich sehr, sehr schön, wenn ich so ganz alte Songs von mir ausgrabe, dann weiß ich halt immer direkt, genau so hast du dich damals gefühlt.
Also für dich persönlich ist es vor allem so eine so eine Zeitlinie, sowas, was dein Leben in die Welt einordnet? So
ganz genau. Nee, ganz genau. Ja. Mhm. Und es sind so, das ist ein richtiger Schatz für mich. Ich habe so eine Festplatte zu Hause irgendwo rumliegen, wo ganz viele Songs drauf sind, die auch nie veröffentlicht wurden, die ich auch niemals veröffentlichen möchte, die einfach so kleine Momente einfangen, die ich damals hatte und die ich damals wichtig fand, die aber irgendwie nicht raus müssen zu anderen, sondern die nur mir gehören. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich finde es jetzt aber ganz interessant, wie du es angehst, weil ich habe tatsächlich gar nicht so sehr drüber nachgedacht, was mein eigenes Werk oder Schaffen da für mich bedeutet, sondern ich bin aber auch so durch meine Biografie gegangen und habe überlegt, was bedeutet denn Kunst und Kultur für mich und was hat es in den unterschiedlichen Lebensphasen bedeutet. Und ich glaube, so als Kind, also ich habe immer schon wahnsinnig viel gelesen, Musik gehört, Fernsehen geguckt. Ich habe so gern Fernsehen geguckt, auch viel im Kindertheater und so. Und all diese Formen der Kunst und Kultur waren eigentlich eins mit mir. Mhm. Also da gab es überhaupt keine Schranke zwischen mir und dem, was mir da gezeigt wurde oder widerfahren ist. Und als Jugendliche, wenn man dann auch so anfängt, überhaupt Filter einzuziehen zur Welt und so Schranken einzuziehen, da habe ich das alles, und zwar auch wieder Filme, Musik, Literatur, alles benutzt, einfach nur als Verstärker, so als Gefühlsverstärker. Also um meine eh schon irren Gefühle nochmal zu befeuern, damit das so richtig abdreht. Und als junge Frau dann, also als ich dann so in der Phase des Erwachsenwerdens war, war es für mich gerade und auch wieder, immer Literatur, Film, Musik, Theater, das Theater war da aber dann nicht ganz so wichtig zu der Zeit, Orientierung. Also es hat mich einfach immer durch mein Leben begleitet, je nachdem, was in welcher Phase so typischerweise angepfiffen ist. Und für mich war wirklich, es war total wichtig, um mir Orientierung zu geben in der Welt, also politisch, überhaupt gedanklich. Das erste Mal mit feministischen Theorien wie Simone de Beauvoir befasst oder so, da war ich halt so 21. Das war, und dann später hat mir das, muss ich sagen, hat es mir auch oft jegliche Form der Kunst und Kultur einfach Trost gespendet in schwierigen Situationen. Also mir einfach durchs Leben geholfen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf das, was ich selbst tue, dann gehört das alles dazu. Also dann ist von all dem da ein bisschen was. Es ist ein Gefühlsverstärker, es ist, also mein eigenes Schreiben ist für mich ein Gefühlsverstärker, gibt aber auch Momente oder Situationen, wo ich überhaupt keine Schranke habe zwischen dem, was ich da schreibe und dem, was ich bin oder meinem realen Leben. Es kann mich auch trösten, es gibt mir selbst die Möglichkeit, Welt einzuordnen in oder Gedanken einzuordnen in die Welt, und das ist ganz irre. Also es hat, das ist irgendwie bespielt all das auf so eine ganz weirde, wild durchkomponierte Art, mein Menschsein.
Auf jeden Fall.
So, that's it.
Auf jeden Fall, das hast du gerade sehr gut zusammengefasst.
Ja, ich habe es ja nicht zusammengefasst, ich habe mir wahnsinnig weit ausgeholt.
Ja, aber das ist trotzdem gut. Das fängt ja tatsächlich schon so sehr früh an. Ich kann mich erinnern, in der Grundschule diese Steckbriefbücher. Also weißt du, diese Freundesbücher, die du rumgibst, was steht da drin? Da ist drin, was ist deine Lieblingsserie, was ist deine Lieblingsmusik? Mhm. Und das ist halt, so früh fängt das schon an, diese Orientierung, Abgrenzung und Gemeinschaft finden.
Ja, es ist auch, finden hat mit Gruppenfindung Sachen gut? Zu tun. Ne?
Okay, dann finden, also weißt du, das ist so das Selbstbild auch finden und zusammenbauen. Ich musste, als ich diese Sendung hier vorbereitet habe, ganz oft an Killing Me Softly denken. Denn Killing Me Softly beschreibt eigentlich super, finde ich, was tolle Kultur mit einem machen kann.
Der Song von Roberta Flack.
Genau. Ja. Nämlich, dass du irgendwo hingehst, unvorbereitet. Also in dem Song ist es ja so, dass die Protagonistin, Roberta, auf ein Konzert geht, weil sie gehört hat, da spielt so ein Typ und der soll irgendwie gut sein.
Ah, ja, okay.
Und sie setzt sich dahin.
Und das ist die Stimme dann, ne?
Und auf einmal singt dieser Typ auf der Bühne über ihr Leben. Mhm. Und das kriegt sie total. Mhm. Und genau dieses Gefühl, das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir einen Film sehen oder einen Song hören. Und man hat das Gefühl, boah, irgendwie spricht da jemand über mich und hier geht's gerade um mich. Und das ist, finde ich, auch das, was Kultur schaffen kann und auch schaffen muss, damit sie große Kultur ist,
finde ich. Ja, das ist ganz interessant, weil jetzt führst du uns genau auf den Weg, auf dem ich gerne wäre. Also ich habe zum Beispiel früher immer, wenn ich Leserbriefe bekommen habe, die im Prinzip lauteten, sie sprechen mir total aus der Seele mit dem, was sie, genau so hätte ich es auch formulieren können, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Dann dachte ich immer, hä, nee, wieso? Ich erzähle doch von meiner Seele. Ja, ja. Also, was soll denn das? Und letztlich ist es aber, irgendwann habe ich begriffen, dass das ganz, ganz toll ist, wenn Menschen das Gefühl haben, sie lesen meinen Kram und ich berühre die an einem Punkt damit, an dem sie sich gesehen und verstanden und gefühlt fühlen. Also das ist, da ist so ein bisschen Magic mit drin auch in dem Ding.
Da ist ganz viel Magic drin. Das ist ja Musik, Literatur, Kunst, Theater. Im besten Fall bringen die das, was man nicht sagen kann, irgendwie hoch und machen es sichtbar oder hörbar. Und das sind ja genau diese Punkte, die einen dann so kriegen und die dann auch so.
Ja, ich habe da tatsächlich im letzten Jahr, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, natürlich in diesem überlangen Pandemiejahr, als es immer am Anfang noch darum ging, wer ist denn systemrelevant und wer nicht. Und die Kunst und Kultur sich dann natürlich so, naja, wir können dann wohl weg, ne? Also so sehr schlecht gefühlt hat und gleichzeitig immer laut geschrien hat, aber die Kultur ist systemrelevant und so. Und also ich musste mich zwangsläufig mit meinem Kulturverständnis und Kunstverständnis beschäftigen. Mhm. So, was bin ich denn, was kann ich denn zu einer Gesellschaft beitragen, wenn es hart auf hart kommt? Ich kann keine, natürlich könnte ich kranke Menschen pflegen und so, aber ich habe keinerlei Ausbildung. Ey, ich bin kurzsichtig. Wenn ich meine Kontaktlinsen verliere in der Apokalypse, dann kann man mich nur noch essen. Weißt du? Also so, wozu bin ich denn eigentlich gut in dieser Gesellschaft? Und dann kam mir irgendwann dieses Bild, so ein ganz archaisches Bild, dass ich dachte, naja, es gab ja immer schon am Lagerfeuer, wenn die Menschen abends zusammensaßen, am Feuer, weil es da warm war und weil da das Fleisch reingeworfen wurde und so, da gab es immer die Gruppe derer, die von dem erzählt haben, was dieser Gruppe der Menschen, also dieser Gesellschaft, widerfahren ist. Mhm. Schlachten, Siege, Niederlagen, Verluste, Krankheiten, Veränderungen, alles, was so einer Gesellschaft erfahren, widerfahren ist, davon musste irgendwer erzählen. Und es gab dann halt immer diese Verrückten am Lagerfeuer, die das konnten. Und weil sie es konnten, haben sie es gemacht, weil es so ein menschlicher Akt ist vielleicht, dass eben sich, ja, so wie man sich halt Dingen stellen muss. Wir müssen darüber reden. Es muss jemand davon erzählen in Ton, Bild, Tanz, Theater, Geschichten. Und das hat sich für mich dann im Laufe des letzten Jahres im Nachdenken darüber total verfestigt, dass ich dachte, ja, wir gehören einfach, und ich meine jetzt gar nicht nur die explizit die Künste, sondern auch alle, die in kreativen Berufen arbeiten, aber auch Bars, Kneipen, also Gastronomen. Wir gehören alle zu dieser Gruppe von Bekloppten, die man zu sonst nicht so viel gebrauchen kann, die aber ganz gut erzählen können auf ihre Art von dem, was wir zu bewältigen haben. Und das fand ich, also vielleicht rede ich mir das damit auch nur schön, aber das fand ich so als Aufgabe für mich für die nächsten Jahrzehnte, fand ich das total super, weil ich dachte, okay, jetzt weiß ich, warum ich das hier mache und vor allem, was ich zu tun habe.
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich finde es auch sehr passend. Ich würde noch hinzufügen, also so sehe ich auf jeden Fall meinen Platz auch in der Kultur, und mein Kulturverständnis ist darüber hinausgehend, dass wir noch ein gemeinschaftliches Band spinnen. Also wir halten die Leute auch zusammen. Das merke ich auf jeden Fall immer ganz direkt, wenn wir Konzerte spielen, wenn wir auf der Bühne stehen als Band, merke ich, dass wir Katalysator sein können, also dass wir positive Gefühle verstärken können oder auch traurige Gefühle verstärken können. Und am alleroffensichtlichsten wird es für mich, und es ist auch jedes Mal ein wahnsinnig großes Gefühl, und es wird auch nie langweilig und es nutzt sich auch nie ab, wenn so ein großer, voller Club da ist und alle singen zusammen einen Song. Weil das ist einfach so ein großes Gefühl. Und das, ich habe darüber auch lange nachgedacht. Und ich glaube, das ist so ein großes Gefühl, weil sich hunderte Leute abgesprochen haben oder hunderte Leute geben sich in einem Moment die Hand und sagen, wir machen genau in diesem Moment jetzt alle das Gleiche, weil wir das toll und richtig und wichtig finden.
Ich kriege eine fucking Gänsehaut, Ola.
Ja, also
weil
das ist...
Du hast total recht, das ist wirklich sowas Besonderes und das ist vielleicht dieses Menschsein hat ja immer mit dem zu tun, was uns jetzt so verwehrt geblieben ist. So lang, gefühlt dann doch wirklich lange, nämlich das Zusammensein, das eine Gemeinschaft sein, dass
genau.
Man das halt nicht, die wenigsten es einfach ganz alleine irgendwo als Eremiten schaffen.
Naja, und es fängt halt bei so ganz kleinen Dingen an, wenn wir uns alle darauf einigen, dass der eine Song cool ist und wir den alle auswendig gelernt haben und alle zur selben Zeit haben wir uns den Abend freigenommen, damit wir genau hier stehen, um diesen Song zusammen zu singen, dann schafft das einfach so einen wahnsinnigen Klebstoff. Ja, und dann ist es egal, weißt du, dann ist es egal, ob wir nicht immer einer Meinung sind, sondern in dieser einen Minute oder in diesen Minuten haben wir, denken wir alle das Gleiche.
Und die Herzen
und
schlagen
so
im Takt.
Ja.
Ne? Wenn die Herzen so im Gleichgang schlagen, also das ist gerade bei Musik, finde ich, also ich kenne es ja eher vor der Bühne stehend, aber dieser Moment, wenn, wenn alle zusammen singen und du echt das Gefühl hast, der innere Beat, der verbindet sich so
genau.
Mit dem der anderen, das ist, ich habe das einmal erlebt in der, ich glaube in der großen, nee, im Grünspan, ey, weiß ich nicht, 15 Jahre her, Sportfreunde Stiller und St. Pauli hatte gespielt an dem Tag und das waren 1860 Fans und deshalb gab es da eine Fanfreundschaft zwischen den Leuten, die im Publikum standen und den Leuten, die da auf der Bühne standen und die haben mal so ein schnelles, lautes Konzert, so Sportfreunde Stiller, meine so Stadionrock irgendwie gespielt und dann war zwei Zugaben und Schluss aus und die sind abgegangen und es war stockdunkel im Grünspan. Es war kein Licht mehr an und plötzlich hob die Menge an. Ich glaube Walk on Gong
You
with
Never
Hope.
Walk Alone.
You Never Walk Alone. Ja. Danke, danke. oh Gott, jetzt werde ich so geschmolzen.
Du bist schon in Emotionen gerade.
Ja, ja, genau. Also die Menge hob an, You Never Walk Alone zu singen. Und die Sportfreunde war schon längst abgegangen. Und plötzlich kam so der Schlagzeuger zurück. Man sah nur so einen Schatten auf der dunklen Bühne. Und er guckte und redete irgendwas mit den anderen hinter der Bühne. So, ey, was ist denn da los? So, ja, nee, komm, klar, machen wir nochmal. Und dann ist er als erstes raus und hat angefangen, so ein bisschen Schlagzeug dazu zu spielen. Und dann kam, und wirklich der ganze Club hat You Never Walk Alone gesungen. Das war brutal.
Ja, ja.
Das war echt brutal.
Ja,
und das ist Magic. Das ist wirklich
Momente,
Magic. Und man weiß, es kann nur irgendwie so aus dem Reptilienhirn kommen, dass es wirklich ein gesellschaftlicher Klebstoff ist, der da angerührt wird, von dem alle begreifen, wie wichtig das jetzt ist.
Das
und wie heilend und tröstlich das ist.
Das klappt übrigens, das kann ich ja von der anderen Perspektive mal sagen, nicht immer. Also es ist nicht so, dass wenn man eine Tour spielt, dass man jeden Abend diese Momente hat. Und es ist auch nicht so, dass es immer in der Heimatstadt so ist oder so.
Nee, das war auch besonders.
Das sind manchmal so verschiedene Faktoren, die passieren, die dann so einen Abend absolut zum Überbrodeln bringen. Ach toll.
Ja, jetzt bin ich ganz angefasst von diesem Moment, an den ich denken musste. Aber das stimmt. Also lass noch mal zusammenfassen, weil das ist ja ein kompliziertes Thema. Also wir sind die Gruppe der Verrückten, die am Lagerfeuer davon erzählen, was an der Gesellschaft widerfahren ist, und wir rühren den gesellschaftlichen Klebstoff an. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut, so als Bilanz für was wir so sind und was wir so tun. Geht dieses Schöne eigentlich dadurch kaputt, wenn es kommerzialisiert wird? Wird es dadurch beschädigt oder wird es dadurch angekratzt oder beschmutzt oder nicht? Das frage ich mich ganz oft.
Ja, das ist eine. Das
in dem
ist
Moment,
eine,
wo es so eine Dienstleistung
Frage,
wird,
ja.
Weißt du?
Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube, dass wenn es dich persönlich kriegt, dann ist es total egal, ob es jetzt einen großen Major-Anstrich hat oder nicht, dann weiß ich nicht.
Weil es gibt schon, also ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel in meiner auf meinem Kochfeld, aber auch in der bildenden Kunst kenne ich schon so Leute, die sagen, nee, ich will gar nicht verkaufen. Also ich möchte lieber, dafür will ich dann lieber genau das machen, weil ich möchte veröffentlicht werden so, aber ob ich jetzt nur 600 Bände von meinem Lyrikband verkaufe oder nicht, das ist mir total
ja, aber
wurscht.
Das, aber das sind ja
und die müssen dann aber natürlich auch von Stipendien leben, die müssen dann sich eher bemühen, dass die Gesellschaft sie natürlich trägt. Und die sagen aber ganz klar, ja, die Gesellschaft darf und soll mich tragen, weil ich bin eine von denen, die den Klebstoff anrühren. Und ich will gar nicht in so einen kommerziellen Mainstream reinschreiben, weil sonst dieses Klebstoff anrühren nicht mehr richtig gut ist und nicht mehr richtig authentisch ist. Und die gucken dann, glaube ich, auf Leute wie mich total runter, die natürlich auch, also jemand wie ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass das Zeug verkauft und dass dieser Klebstoff irgendwie unterhaltsam ist, weil ich davon leben muss. Und das finde ich wirklich, ich habe da ganz oft bin da ganz ambivalent. Ich weiß immer nicht, wie ich das finden soll.
Ich weiß, was du meinst. Ich komme auch musikalisch aus dieser Indie-Ecke. Also als wir angefangen haben, war es auch immer ganz wichtig, dass man stay true to yourself und
bloß
kein Major
kein Geld verdienen.
Und bloß kein Geld verdienen, genau. Das war so das Umfeld, in dem ich musikalisch groß geworden bin. Und ich finde aber, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also du kannst auch einfach Glück haben und mit dem, was du gerne magst und mit dem puren Zeug, was so aus dir rauskommt, das kann sich auch auf jeden Fall verkaufen. Ich würde jetzt nicht sagen.
Ich habe auch schon große Literatur, die auf jeden Fall selbstverständlich Bestseller sind.
Ja,
also
natürlich.
Das ist gar nicht. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, naja gut, ich wüsste gar nicht, was ich anders machen sollte,
nee, genau,
um authentischer zu sein.
Das meine ich
kann es auch nicht anders.
Also und ich kenne auch kaum Musiker und Musikerinnen, Freunde von mir, die jetzt so auf Hit schreiben, sondern die meisten, also wenn ich habe auch sehr erfolgreiche MusikerInnen, Freunde und die setzen sich jetzt auch nicht hin und schreiben einen wahnsinnig emotionalen und persönlichen Text und gehen dann danach nochmal mit einem großen Radiergummi ran, damit es auch ein Hit wird. Weißt du, was ich meine?
Naja, aber das kenne ich also, das kenne ich aus der Schriftstellerei schon.
Ja?
Also ich ja, weil es vielleicht auch bei uns so Genres gibt einfach, die so bedient werden, weißt du? Und weil und ich weiß, dass es dann ganz klar auch von Verlagsseite zum Beispiel die Ansage gibt, so dass der Typ schreibt das und oder die schreibt das und das soll auch bitte mit jedem Band nochmal genauso wiederholt werden, damit es immer und überhaupt konstruieren wir die Bände nach einem bestimmten, wir stricken das nach einem bestimmten Rezept, weil wir wissen, Leiche in schöner Landschaft zum Beispiel ist schon mal super und wenn dann noch eine gewisse Figurenkonstellation dazu kommt, dann verkauft sich das auf jeden Fall, dann machen wir noch das und das Marketing. So, und damit bedienen die dann einfach nur noch so eine Mainstream-Erzählung, weißt du? Und dann ist aber nämlich das, was und die können da super von leben und super Geld verdienen oder auch so Thriller-Autoren, die schlimmsten Gemetzel in ihren Büchern schreiben.
Die würden dann ja wahrscheinlich selber auch nicht von sich sagen, dass sie Kunst machen.
Ja, aber gehören sie noch zu unserer Gruppe? Von den Verrückten, die am Lagerfeuer davon erzählen, was in der Gesellschaft widerfahren ist? Das meine ich.
Ich finde allerdings tragen sie so ein Poloshirt. Weißt du? Und haben so einen Kragen nach oben. Und es ist so ein bisschen das, es ist echt okay, dass sie bei uns stehen, aber so wirklich, also weißt du, was ich meine?
Ja, wenn es später ans Drogen nehmen geht, dann sind die raus,
genau,
oder?
Sind die raus.
Ja, wir sagen dann so, nee, die Party ist vorbei, wir machen mal das Feuer aus, aber da unten am Meer, da brennt in so einer Höhle noch so ein extra Feuer, da wird dann das richtig harte Zeug rausgeholt. Ja, weil das, also mich
das
beschäftigt
schon
das
so
schon.
Sagen,
ja, also gehören die noch, weiß ich nicht, gehört jemand, der in seinen Büchern Kinder und Frauen foltert, gehört er für mich noch zur Gruppe, zu meiner Gruppe, die doch am Lagerfeuer von den wichtigen Verletzungen der Gesellschaft erzählt? Weißt du was? Ich finde es echt schwierig.
Ja, das ist wirklich schwierig.
Also wenn so,
ich glaube eigentlich kommerzialisiert wird, weil es ja auch jetzt. Es hat ja auch immer ein Stück weit mit Geschmack zu tun.
Ja, und es hat ja immer noch eine Funktion.
Genau.
Ne? Es hat natürlich immer noch irgendeine Funktion von jemand, der das liest, beschäftigt sich im Kopf mit Dingen.
Ja. Boah, das ist spannend. Simone, ich habe dir was mitgebracht.
Ach, Ole, wir hatten
noch
gesagt,
genau,
wir bringen nichts
mehr. Nee, das
mehr
ist auch jetzt nichts Großes. Ich habe meine Gitarre mitgebracht.
Denn, ja, das habe ich natürlich schon gesehen. Ja, ich habe mich schon gefragt, was du damit vorhast.
Das ist meine verstaubte Gitarre von zu Hause.
Die ist ganz schön.
Die habe ich mitgebracht, weil als ich mich mit meinem Kulturverständnis auseinandergesetzt habe, ist mir, habe ich ja zu Anfangs jetzt gerade schon erzählt, aufgefallen, dass ich das vor allem damals angefangen habe als Gedächtnisstütze.
Mhm.
Und ich wollte es mal ein bisschen plastischer machen, also dass man sich das auch vorstellen
kann. Kriegen wir einen
das,
ganz frühen Songs jetzt?
Ja, nee, keinen richtigen Song, sondern genau sowas, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich so Fragmente. Und das ist was, worüber ich sehr froh bin, dass ich das gemacht habe, denn ich habe sehr wahnsinnig viel vergessen, so aus meiner Jugend, wie wahrscheinlich wir alle. Aber ich habe so ein Songfragment mitgebracht. Und der fällt mir immer mal wieder ein, wenn ich an der Gitarre sitze. Und ich weiß ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe und warum das so entstanden ist. Und ich mach's mal ganz kurz vor und erklär dir dann warum oder was das genau zu bedeuten hat. Und wieso das irgendwie so wichtig für mich ist. Und wieso das auch wichtig für mein Kulturverständnis ist. So, pass mal auf. Woher sollen die wissen, was uns gefällt? Woher sollen die wissen, was uns gefällt? Und das war's schon. Und das habe ich niemals zu einem Song verwurstet, weil das für mich reichte das schon.
Ich finde, das ist ja total aktuell, wenn man diese Pandemie und die jungen Leute sich anschaut. Ja, boah, ist das toll.
Vielleicht. Ich habe das auf jeden Fall 2009 geschrieben. Das war ein sehr sonniger Tag. Es muss irgendwann im Herbst gewesen sein, denn es war zur Bundestagswahl 2009.
Und ich wusste, es ist ein politisches Ding.
Ja, und Absolut. Ich bin damals in dem Jahr, glaube ich, ausgezogen und war in diesem Sommertag, saß ich gerade in meiner WG und wir haben nebenbei Fernsehen geguckt und haben uns die Wahlergebnisse angeguckt. Und mich hat das damals als junger Mensch, so mit 19, wahnsinnig frustriert. Ich saß da und hatte so diese großen Gefühle in meinem Körper und fand es einfach so unfair, dass wir jetzt Leute gewählt haben.
Unverschämt geradezu.
Die Dinge für uns entscheiden und die mich persönlich nie gefragt haben, wie es mir eigentlich geht.
Ich habe sofort als Kommentar gesehen, als prophetischen Kommentar zu der Situation der jungen Menschen jetzt, die jetzt oder letztes Jahr Abitur gemacht haben oder so.
Genau.
Super, man merkt sofort, es ist eine politische Empfindung, es ist ein politischer Moment, den du hattest und den hast du festgehalten in diesem Fragment. Das ist echt toll.
Genau.
Und so eindeutig.
Und ich denke ganz oft und ganz gerne daran, weil das damals so ein sehr neues Gefühl für mich war. So diese Machtlosigkeit und dieses, jetzt wird einfach irgendwas entschieden und ich kann nicht wirklich mitreden. Und das war so meine erste richtig große Wahl, die ich mitgemacht habe. Und ich freue mich so doll über dieses Songfragment, weil ich mich mittlerweile nicht mehr so fühle. Oder ich fühle mich einfach anders.
Ja, es illustriert aber wahrscheinlich deine Politischwerdung.
Genau, ganz genau.
Oder?
Ganz also genau. So. Und ich wollte es nur als Beispiel mitbringen, weil so funktionieren ganz viele von meinen Songs oder auch Songfragmenten.
Als so Marker in deinem Leben.
Genau,
ne?
Als Marker in meinem Leben, die aber nicht immer unbedingt was damit zu tun haben müssen, dass ich das jetzt veröffentlichen will oder dass ich irgendwas damit machen will, sondern es ist was sehr Persönliches auch oft.
Naja, und das ist ja das, was wir aber auch machen mit dem, was wir tun, dass wir bei Leuten, oder ich habe das auch, also ganz viele Bücher, Songs, Filme sind für mich Marker in meinem Leben. Ich weiß genau, wie ich drauf war und in was für einer Phase ich war, als ich zum Beispiel Betty Blue gelesen habe.
Ja.
So, da muss ich vollkommen irre gewesen sein. Jetzt ruft Carsten an.
Unser Kultursenator. Ruft uns mal wieder an, das finde ich ganz spannend. Mal gucken, was er heute für eine Frage mitgebracht
als
hat.
Als Marker in unserem Leben. Darf ich rangehen?
Ja, geh mal ran.
Hallo Carsten, schieß doch einfach los, ey.
In den 70er Jahren hieß es ja immer, das Private sei politisch. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass das Politische viel zu privat wird. dann verspüre ich ehrlicherweise immer mal wieder den Drang, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Wie geht euch das? Wie unterscheidet ihr Politik und Privates? Oder gehört das einfach zusammen?
Das ist ja lustig, wie gut das jetzt passt.
Das ist ja irre.
Ich muss vor allem auch gerade versuchen,
die Frage nicht
die
zu vergessen.
Frage zu sortieren, ja, weil sie auch von einem Politiker kommt. Mhm. Wie gut ist das denn?
Also das Private ist politisch, das Politische wird privat. Ich bin ganz klar beim ersten Teil, das Private ist immer politisch. Also, und da möchte ich auch überhaupt nicht von abrücken und davon möchte ich mich auch gar nicht zurückziehen. Also wirklich im aller existenziellsten Sinne zum Beispiel erziehe ich mit meinem Sohn einen Mann. Mhm. So. Und das ist nicht privat. Überhaupt nicht. Weil, naja, wenn wir in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden gesellschaftliche Probleme hatten, dann war, so leid es mir tut, Männer ganz oft nicht Teil der Lösung. Sagen wir es mal so.
Okay, ja.
Was Kriege angeht oder Kapitalismus oder so. Immer eher so ein bisschen Teil des Problems. Und indem ich versuche, in meiner ganz kleinen privaten Zelle einen jungen Mann heranwachsen zu lassen, der eben Teil der Lösung sein wird und nicht Teil des Problems, ist es total politisch, klar.
Auf jeden Fall. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch ganz wichtig, über Politik zu sprechen. Da geht es ja auch in so eine Richtung mit seinem Freundeskreis, mit allen Leuten.
Absolut.
Darüber zu sprechen, wie es einem eigentlich geht und was man gerne möchte und was man von seiner Gesellschaft gerne hätte und wie man Dinge gerne verändern will. Deswegen bin ich auch auf jeden Fall beim Ersten. Auch weil ich es aus der Kunst nicht ausklammern will. Das wurde uns als Band oft vorgeworfen, dass wir nicht so politisch sind, obwohl wir ja eigentlich immer viel versucht haben, um auch so unsere Meinung publik zu machen.
Aber du bist nicht politisch, weil du Botschaften liegen lässt, sondern du bist dann politisch, wenn du so offen erzählst, zum Beispiel in deinen Geschichten oder Liedern, dass alle teilhaben können daran. Weil das ist ja auch Politik, finde ich, ist gesellschaftliche Teilhabe einfordern und möglich machen. Und da wird's nämlich super privat. Also wenn du sagst, wenn man mit Freunden darüber redet, wie wir alle selbst miteinander Gesellschaft gestalten können, dann ist es privat und politisch zugleich. Ich weiß gar nicht, warum Carsten sich da so zurückziehen will, warum ihm das zu viel wird. Verstehe ich überhaupt nicht. Sehe ich auch gar nicht ein.
Wahrscheinlich, weil er beruflich schon so viel damit zu tun hat. Und dann will er privat einfach seine Ruhe haben. Aber stelle ich mir wirklich nervig vor, dass wenn Carsten mit Freunden unterwegs ist, ob es da so Grenzen gibt, also ob ihn seine Freunde auch andauernd irgendwelche politischen Dinge fragen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet auch für eine Partei. Und das ist so, dass wir schon echt einigermaßen wenig über Politik sprechen, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie sich eh den ganzen Tag schon rechtfertigen muss, dass, wenn wir dann privat miteinander zu tun haben, dann auch mal über andere Dinge sprechen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, echt bei allen so.
Ja.
Also vielleicht ist es in Krisenzeiten anders, könnte ich mir vorstellen. Dann sucht man auch bei den Leuten, die politisch aktiv sind, vielleicht irgendwie Hilfe oder Orientierung oder so. Aber dann lassen wir, wenn wir mal privat mit ihm ausgehen, lassen wir einfach das Politische weg.
Ja.
Wenn es ihm dann besser geht. Ja. So, aber ich finde, ja.
Ich habe eine direkte Frage noch an dich.
Ja.
Und zwar wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, aber ich möchte es nochmal direkt von dir hören. Und zwar, welche Kriterien muss ein Buch für dich erfüllen, um kulturell relevant zu sein? Das streift nämlich deine...
Ja, im Prinzip das, wie ich versucht habe, das so zusammenzufassen. Es muss mir von dem erzählen, was der Gesellschaft widerfahren ist. So, und das kann eine Gesellschaft im 19. Jahrhundert sein, es kann eine Gesellschaft im 24. Jahrhundert sein, es kann einfach nur eine Geschichte zwischen zwei Leuten sein, es kann das ganz große Ensemble-Ding sein. Das ist eigentlich total egal. Wenn ein Buch, ein Roman es schafft, dahin zu gehen, wo die jeweiligen Bruchkanten der Geschichte sind. So, da haben wir es.
Sehr gut.
Also mir erzählt ein Roman nicht von dem, was passiert ist, in dem so Plattitüden und große Farbkleckse irgendwo raufgeworfen werden und dann soll das so ein Gesellschaftspanorama sein, sondern ich finde, es ist dann gut und wichtig und entscheidend, wenn eine Erzählung, ob Musik oder Roman, dahin geht, wo die Brüche sind, und zwar an die Kante, richtig nah ran. Nicht von Weitem dahin gucken und sagen, ah, guck mal, da vorne ist ja so eine Bruchkante, nee, lass mal schnell weggehen. Nee, dahin gehen, sich da hinstellen, sich da reingucken, sich genau gucken, was ist abgebrochen, warum ist es abgebrochen, was liegt denn da unten in der Schlucht, gammelt das schon, sind da vielleicht noch Goldstücke dabei, sollen wir runtersteigen oder springen wir drüber? Was machen wir denn damit? Und das, wenn das passiert, dann ist es für mich relevant und hat eine gesellschaftliche Bedeutung.
Das war eine
bla,
ganz...
Bla, bla.
Nein. Ich fand, das war eine ganz tolle Antwort gerade. Das möchte ich beim nächsten Mal über meinen nächsten Song legen und gucken, ob das Kriterium erfüllt wird.
Ja, aber das, also tatsächlich lege ich das wirklich über meine eigenen Sachen, wenn ich so am Überarbeiten bin und gucke, bin ich denn da noch oder stehe ich irgendwo ganz da hinten und gucke mir das aus der Ferne oder gar im Flyover-Modus an?
Ja.
Weil dann ist das nicht richtig. Ich wollte dich aber auch noch was fragen, und da passt diese politische Frage von Carsten so zu. Also wenn wir haben uns jetzt irgendwie schon darauf geeinigt, dass Kunst irgendwie relevant ist für eine Gesellschaft und das, was wir machen. Inwiefern, wie soll sich denn die Kunst zu oder die Kultur zu dem verhalten, was die Gesellschaft ist oder der Staat? Stützend? Stürzend? Also, ne, wenn wir von Systemrelevanz sprechen, systemstützend, wenn es ein gutes System ist, oder systemstürzend? Also kann Kunst Revolution oder hat sie sich da eh rauszuhalten? Da frage ich mich ganz oft, also wo eigentlich da meine Grenze vielleicht auch ist und wo ich mal aufhören muss, mich einzumischen oder nicht, weiß ich nicht.
Ach, das ist lustig. Ich finde auf jeden Fall, dass Kunst alles darf und auch alles sollte. Also ich habe das ganz oft, wenn ich so derbste Punk-Songs höre, dass ich das ganz großartig finde, wie Systeme angegriffen werden und wie neue Ideen erzählt werden. Finde ich ganz wichtig und ganz toll, wenn man so Gedankengänge anstoßen kann. Ich finde es aber auch ganz toll, wenn man Dinge lobt oder wenn man Dinge beschreibt, die gerade gut laufen. Ich finde es sowas sehr Individuelles. Also
ja, aber das
schau
meine
einfach
ich,
auf
weißt du?
Dein Leben und was dich gerade stört oder was du toll findest. Das ist ja im Endeffekt das. Das haben wir jetzt, glaube ich, zur Genüge definiert. Also, was man machen sollte.
Ja, aber vielleicht ist das, das ist, weil du mit dem Punk-Song kommst, vielleicht ist das auch so ein SchriftstellerInnen-Ding am Ende, weil wir sind ja dann doch immer sehr gefordert als die öffentlichen Intellektuellen auch so ein bisschen, ne? So generell. Also, so, man muss dann immer schon mal Stellung beziehen oder irgendeine Rede halten oder irgend sowas. Und da frage ich mich dann halt schon immer, wenn ich jetzt Dinge. Also gerade jetzt nach dieser Pandemie, unsere Gesellschaft sich hoffentlich auch mal verändern wird in eine andere, befeuert man dann die guten Veränderungen oder regt über das Schlechte? Klar, sich über das Aufregen ist immer in Ordnung, aber inwieweit darf ich denn zum Beispiel systemstützend sein oder muss ich immer systemkritisch sein als Künstlerin? Oder darf ich nicht auch einfach mal, wie du sagst, vielleicht sagen, nee, das finde ich jetzt auch richtig gut, dieses Gesetz, was die da eben verabschiedet haben.
Wollte ich jetzt übrigens
haben.
Auch nochmal sagen, ja. Das finde ich super, vielen Dank.
Ja, die Verordnung finde ich echt gut. So, also
habe ich mir noch nie so drüber Gedanken gemacht. Ich glaube auch, weil ich nicht in so eine Position
Ja, als Musiker bist
bisher.
Du da vielleicht auch nicht so,
genau.
Empfindest du den Druck nicht so, den ich da manchmal empfinde.
Genau, überhaupt nicht. Weil es ist oft so, das ist spannend, stimmt, weil du kommst öfter mal auf eine Bühne, die eigentlich nicht deine ist, sondern du wirst eingeladen auf eine Bühne. Und kannst da was zu irgendeinem Thema sagen.
Ja, oder ich gebe ein Fernsehinterview oder sowas.
Aber das ist dann auch nicht deine Bühne, sondern es ist immer in einem Rahmen.
Stimmt, und dann wird es zum Schreiben gefragt und gleichzeitig aber die Hälfte ist immer gesellschaftliche Fragen. Also ich war da wirklich gefragt dazu, natürlich, weil ich mich auch äußere. Aber es ist
spannend.
Mein Verhältnis zu mir selbst manchmal so, was wird denn jetzt, was bin ich denn jetzt?
Das ist wirklich spannend. Genau, und bei mir ist es oft so, dass ich auf meine Bühne gehe. Mhm. Also wenn wir irgendwo spielen,
dann kannst du machen, was du
dann
willst.
Dann kann ich machen, was ich will, klar. Weil es ist unser Rahmen. So, und das ist eine sehr andere Rolle, die man da auf der Bühne hat. Also ich mag das auch super gerne, das für, also da politische Botschaften zu platzieren von Dingen, die mir wichtig sind. Das machen wir als Band auch viel. Ich muss natürlich zu nichts irgendetwas sagen. Also ich habe immer nur meine Agenda. So. Ja, ja. Ich bin da tatsächlich viel freier.
Ja.
Und es erwartet auch niemand von mir. Das stimmt. Es erwartet niemand von mir.
Ja, das Lustige ist, dass ich da halt so ein, dass du als Schriftstellerin da so ein Mischwesen bist noch vielleicht. Also in meinen Büchern kann ich ja auch machen, was ich will. Ich kann ja die Fabrik in die Luft jagen, wenn ich Bock habe. Es kostet ja nichts. Weißt du, ich kann ja alles machen.
Das kostet gar nichts.
Ich kann zum Mond fliegen, alles. Da bin ich auch, habe ich eine riesige Narrenfreiheit, weil es eben nichts kostet. Und wenn ich dann aber zu meinem Schreiben befragt werde, schwingt ganz oft mit, dass ich natürlich Stellung zu beziehen habe, was ich auch gut finde, was ich auch wichtig finde, was ich über, ich habe manchmal das Gefühl gehabt über die, weiß ich nicht, so ein paar Jahrzehnte vorher, so seit den 90ern hat man sich so ein bisschen rausgehalten immer als Künstlerin oder als, ne, so, ich bin gar nicht so, also weißt du, so in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, da gab es dann um Willy Brandt herum so eine richtige Wild Bunch an Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die irgendwie wichtig waren. Mhm. Und das hat sich ja total erledigt irgendwie, dass man auch jetzt so Schriftstellerinnen Parteien zuordnen könnte oder so.
Ja.
Und ich hatte manchmal das Gefühl, als dann so, dass die AfD plötzlich erstarkte und hochkam, dass ich dachte, ey, jetzt müssen wir aber echt alle Mikros, die wir vor den Mund kriegen, da müssen wir jetzt auch Sachen reinsagen und uns positionieren, weil wir kriegen halt die Mikros vor den Mund. Also das ist das natürlich, ne? Wir haben die Chance, Dinge zu sagen und laut zu machen und zu verstärken, die andere nicht haben.
Ja.
Und da ist, glaube ich, schon so eine Aufgabe, liegt da so ein bisschen mit rum in
auf
der
jeden
künstlerischen
Fall.
Arbeit.
Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch genau das Gleiche, deswegen bin ich vorhin darauf gekommen, machst du ja auch im Privaten. Also als diese Phase kam, wo die AfD so stark geworden ist, wurde auch bei mir im Freundeskreis super viel darüber gesprochen. Und es wurde darüber geredet, was man machen kann, wo man einen Widerstand setzen kann. Und genau das, was ich im Privaten gemacht habe ich dann natürlich auch auf der Bühne gemacht.
Mhm.
Also jeden Abend, als wir auf Tour waren, gab es eine lange Ansage dazu. Wir haben einen Song in die Richtung gemacht. Und deswegen finde ich, dass das Private auch immer auf die Bühne gehört.
Ja, wie geil diese Frage von unserem Kultursenator jetzt hier so in unseren Kulturpost-Podcast reingespielt hat. Ne?
Ich finde es sehr gut, ja.
Ich habe eine Frage von meinem Sohn noch mitgebracht. Oder hast du noch was
eine
du
Sache habe ich noch,
möchtest
die, mit der wir gerne abschließen können, also das Thema, und dann können wir noch zu einer guten Dialektikfrage kommen. und zwar habe ich mich gefragt, ob man eigentlich immer erst in der Retrospektive sehen kann, ob man wirklich einen Einfluss auf die Kultur hatte oder ob man es schon mittendrin erkennen kann. Und das ist so eine sehr persönliche Frage jetzt auch an dich. Also kannst du das sehen, inwiefern du ganz persönlich jetzt als Schriftstellerin Einfluss hattest? Oder wird man das erst in ein paar Jahren sehen können?
Ganz konkret, ganz schön. Ich habe mich vor ein paar Wochen mit einer jungen Kollegin getroffen, die wirklich noch jung ist jetzt ihren ersten Kriminalroman veröffentlichen wird. Ich glaube, Anfang übernächsten Jahres und gerade einen Verlag gefunden hat. Schönen, guten Indie-Verlag, toll, politischen Verlag. Und sie hat mir das erzählt und sich so gefreut. Und ich habe mich auch so gefreut für sie, weil ich das toll fand. Weil ich habe jetzt gerade quasi aufgehört, Kriminalromane zu schreiben. Ich mache jetzt was anderes. Und das fühlte sich ein bisschen an wie so ein Staffelstab übergeben, weil ich sie auch wirklich sehr gut finde. Und sie hat dann erzählt, dass, ich glaube, die Verlegerin oder Lektorin, irgendwer hat gesagt, man kann das Feld ja nicht nur Simone Buchholz überlassen.
Mhm.
Und das fand ich total toll, weil ich dachte, ja, ich habe da jetzt echt über 10 Jahre echt geackert. Ich habe das Feld echt, habe ich das gepflügt.
Auf links gedreht hast du das.
Ja, also gerade dieses männliche, dieses Genre des Kriminalromans, das so verkrustet und war. Und da bin ich da durchgepflügt mit so einem Gewitter ständig. Und jetzt, super. Jetzt
kann es jemand anders machen.
Ja, und offenbar hat es schon was bewirkt vielleicht, dass das natürlich nicht nur ich, also auch meine Kollegin Zoe Beck, Merle Krüger, es gibt ganz, ganz tolle Krimi-Autorinnen, die alle in den letzten 10 Jahren echt immer bam was hingelegt haben und da hat man jetzt, finde ich, sehr, sehr schnell, ich sehe sehr schnell, dass es einen Effekt hatte auf die nächste Generation von Autorinnen. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll, weil diese weibliche Stimme einfach, wie vorhin schon angedeutet, natürlich auch Teil der Lösung sein kann.
Teil der Lösung sein kann, das hast du sehr, sehr vorsichtig
aber
formuliert.
Aber wie ist es denn in der Musik? Also
ich finde es natürlich auch ganz schwierig, das so im Großen zu betrachten. Also ich habe mich das auch gefragt, ganz schwierig. Im Kleinen habe ich das Privileg, das ganz oft zu erfahren. Ich habe einen Song geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mal in diesem Podcast schon drüber gesprochen habe.
Dass du Songs schreibst?
Nein, ich habe einen bestimmten Song mal geschrieben, den habe ich auch ganz, ganz lang geschrieben, weil er mir so wahnsinnig am Herzen lag und weil das Thema so schwierig war. Es ging nämlich um einen Selbstmord von einem guten Freund von mir.
Ja, doch, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, genau, glaube ich, ja.
Und das ist so, dass ich sehr regelmäßig Mails und Briefe dazu bekomme von Leuten, die mir schreiben, dass ihnen dieser Song hilft, weil der die Gefühle, etwas Ähnliches, was du vorhin erzählt hast, also dass die Gefühle, die sie dazu hatten, konnten sie nicht ausdrücken und haben jetzt, finden sich da drin wieder. So. Und das gibt mir jedes Mal wahnsinnig viel, viel Kraft. Und auch das Gefühl, dass man irgendwas hinterlassen hat und dass man irgendwas gemacht hat, was zumindest irgendwie von Bedeutung war.
Naja, in dem Moment ganz konkret als Klebstoff für ein paar Verletzungen und Risse funktioniert hat. Das ist schon toll.
Ganz
ja, das
genau.
ist toll, wenn man das hört.
Und deswegen im Kleinen werde ich da ganz oft bestätigt und das ist tut immer wahnsinnig gut.
Genau, und was die Musikgeschichte angeht, wird man dann halt sehen, ne?
Ja, das wird man dann sehen.
Pop-Historie.
Ganz genau.
Aus euch macht.
So.
Okay, pass auf, jetzt kommt die Ausstiegs-Rausschmeißer-Dialekt-Frage meines Sohnes. Passt eigentlich auch, gut, ich habe es ja auch ausgesucht. Mhm. Nie wieder still oder nie wieder laut?
Uff. Oh. Das ist echt schwer. Also das sind ja immer sehr schwierige Fragen, aber das ist wirklich schwer. Nie wieder still oder nie wieder laut? Du hattest ja jetzt schon ein bisschen mehr Zeit, dich vorzubereiten. Was würdest du sagen?
Ich habe das heute Morgen mir schnell aufgeschrieben. So. Nie wieder still natürlich. Ich bin eine Frau, ich möchte nicht gesilenced werden.
Okay.
Ich möchte die ganze Zeit einfach permanent laut sein und überhaupt nie mehr aufhören, laut zu reden. Ich würde mich immer für nie wieder still entscheiden, weil für den Rest meines Lebens still zu sein, würde ich als wahnsinnig traurig empfinden. Immer laut zu sein ist sehr anstrengend, aber das würde ich dann in Kauf nehmen.
Ja, ja, das ist sehr nachvollziehbar.
Aber natürlich so ein bisschen unlösbar, das Ding.
Ja, es ist weil ich bin ungern sehr laut.
Du musst es ja auch gar nicht sein. Du hast ja so eine schöne, leise, eindringliche Stimme.
Genau. Okay. Deswegen entscheide ich mich für nie wieder laut. Weil ich einfach so ein stiller Typ bin.
Wir sind ein perfektes Couple, was das angeht.
Genau. Du darfst die ganze Zeit laut sein und ich gebe keine Widerworte.
Ja, sie ist einfach so gern laut. Ja.
Das war eine ganz tolle Folge. Ja. Und es wurde doch ziemlich ernst.
Doch ernsthaft.
Es wurde sehr ernsthaft. Ne? Das hat
ja, die nächste wird lustig dafür, glaube ich.
Die nächste wird sehr lustig.
Worüber reden wir?
Wir reden in der nächsten Folge über unsere Nebenjobs und vor allem, was uns unsere Nebenjobs für unseren richtigen Jobs gelehrt haben. Denn ich habe sehr viel gelernt bei meinen Nebenjobs und sie waren wahnsinnig wichtig.
Ich weiß, dass Ole die absurdesten Nebenjobs hatte und darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal.
Ich freue mich da ganz doll drauf. Tschüss, Simone.
Tschüss, Ole.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.